Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Jesus Christ Superstar als monumentales Spektakel im Hangar des ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof. Wir sind dabei. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will die Förderrichtlinien ändern, damit keine antisemitischen Kulturprojekte finanziert werden. Wir fragen, ob das sinnvoll ist. Der Dramatiker John von Düffel hat seine Berliner Dramaturgentätigkeit gegen die Intendanz in Bamberg getauscht.
Ich habe gedacht, so zum Herbst meiner Karriere nochmal Berufsanfänger sein, ist doch was Schönes.
Viel zu erzählen, lautet von Düffels Spielzeitmotto, und die erste Premiere macht genau das, Kafka erzählen. Dies und vieles mehr heute Nacht in Fazit. Die Komische Oper Berlin eröffnet ihre Spielzeit in einem Hangar des ehemaligen Flughafen Tempelhof. Dort hat sie schon mehrfach mit spektakulären Großproduktionen Erfolge gefeiert. Auf Händels Messias mit hunderten ChorsängerInnen in der vergangenen Spielzeit folgt jetzt das legendäre Rockmusical Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber mit einem riesigen Ensemble und mehreren hundert Tänzerinnen und Tänzern. Regie führt Andreas Homoki.
Mit 500 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, also eine riesengroße Geschichte. Ich glaube, das Stück noch nie in diesem großen Maßstab ausgeführt worden. Das ist eine Aufführung, ich glaube, die wird die Menschen mitreißen, weil die Musik unglaublich gut ist. Unglaublich, das wird ein Gemeinschaftserlebnis, das vergisst man nicht.
Jesus Christ Superstar für Fazit kommt André Mumot direkt vom Flughafen Tempelhof ins Studio geflogen. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Bühnenbild stammt von Philipp Stölze, der ist ja selbst ein erfolgreicher Film-, Theater- und Opernregisseur. Er hat wie Musikvideos und Tourneeprogramme für Madonna und Marius Müller Westernhagen inszeniert. Jetzt also Jesus Christ Superstar als opulentes Rockkonzert in diesem riesigen Flughafen-Hangar. Wie viel Aufwand wurde tatsächlich betrieben?
Naja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es ist ein Rockkonzert, es ist ja auch eine Rockoper, es war ursprünglich auch mal ein Rockkonzertalbum, bevor es eigentlich aufgeführt wurde am Broadway. Und was jetzt der Regisseur und der Bühnenbildner Philipp Stölzel sich hier haben einfallen lassen, ist eben im Grunde genommen eine Konzertarena zu schaffen. Da ist ein großer Laufsteg in der Mitte, eine Aufführungsbühne, wo die Darstellerinnen und Darsteller eben auftreten und singen und ihre Szenen spielen, gesanglich performen, und darum herum ist das Konzertpublikum angesiedelt. Das sind nicht wir sitzen in den Rängen, sondern das sind die vielen hunderte Tänzerinnen und Tänzer, die Sie schon angesprochen haben. Die spielen das Publikum, die Menschenmenge, da ist der Chor dabei, da sind eben die Tanzensembles dabei und die spielen natürlich auch mit, aber die meiste Zeit feiern die sozusagen diese Aufführung.
Und worum geht's Regisseur Andreas Homoki inhaltlich? Also kann er aus der Passionsgeschichte was schöpfen, um den Blick auf heutige politische und gesellschaftliche Entwicklungen irgendwie zu schärfen?
Ich glaube, das gelingt ihm nicht besonders gut. Das würde ich schon mal vorausschicken. Da kann man natürlich einiges draus machen. Es gab interessanterweise letztes Jahr in Nürnberg eine Inszenierung des Stückes von Andreas Gergen. Der hat den Jesus gegen den Papst antreten lassen und gegen das Sittenmodell des Papstes und die Sexualmoral der heutigen katholischen Kirche. Andreas Homoki macht gar nichts dergleichen. Er begnügt sich im Grunde genommen damit, eben das als ein mitreißendes, opulentes Konzert aufzuführen. Die Szenen bleiben die Szenen, die wir aus der Bibelgeschichte kennen, mit so ein paar moderneren, zum Teil auch etwas problematischen Kostümen. Und es bleibt so eine performative Oberflächlichkeit bestehen. Es wird eigentlich nichts gedeutet. Es werden keine wirklichen Bezüge zur Gegenwart hergestellt, wo man irgendwelche Konflikte ganz klar wiedererkennen könnte, zumindest nicht eindeutig und nicht so, dass man das Gefühl hat, da soll mehr erzählt werden als zum Beispiel der Starkult und die Sensationslust, die ja schon in dem Stück von Andrew Lloyd Webber angelegt sind, wo eben Jesus Christ im Grunde genommen ein Popstar seiner Zeit ist.
Aber was sind das für Figuren, also die jetzt diesem Jesus gegenüberstehen?
Da wird es für mich eben wirklich sehr problematisch. Erstmal muss man sagen, es gibt einen ganz tollen Jesus an diesem Abend. Jesus von Nazareth wird gespielt und gesungen von John Arthur Green. Auf die musikalische Qualität kommen wir noch, aber man muss ihn mal beschreiben. Das ist eben ein wirklicher Rocker, wie wir sie an diesem Abend auf der Bühne sehen. Sehr maskuliner, hypermaskuliner Typ, lange Haare, Bart, muskulös, so wie man sich so einen kernigen, klassischen Rocker vorstellt. Und dann wird es ein bisschen merkwürdig, weil die sozusagen gesellschaftlichen Institutionen, gegen die dieser Jesus da anpredigt, werden in einer sehr queeren, merkwürdigen Weise dargestellt. Das muss man konkretisieren. Da ist der Hohepriester Kaiphos mit seinen Anhängern, die scheinen gerade aus so einem queeren Fetischclub zu kommen. Dann ist Pontius Pilatus so eine Art Hitlerfigur im Goldkleid mit hohen Schuhen und der Herodes wirkt auch wie eine sehr aufgedrehte, schwule Karikatur. Und da habe ich dann wirklich einen merkwürdigen Eindruck bekommen an diesem Abend. Wir haben also einen wahnsinnig maskulinen Jesus, der steht da einer dekadenten, effeminierten Welt von queeren Figuren gegenüber. Und in einer Zeit heute, wo wir es eben mit christlichem Fundamentalismus und auch überhaupt religiösem Fundamentalismus auf allen Ebenen zu tun haben und queere Menschen dann auch wieder zur Zielscheibe vermehrt gemacht werden, fand ich das doch sehr befremdlich. Das mag aus so einer Spielfreude entwickelt worden sein. Die Schurkenfiguren müssen besonders bunt und laut und schrill sein. Aber der Effekt, der sich da ergibt, ist eben tatsächlich so, dass wir da eine Welt, die dekadent ist, sehen und die bunt und schrill und im Fummel auftritt. Und demgegenüber steht dieser ganz kantige Jesus und predigt zu uns. Das fand ich sehr befremdlich und das hat mir gar nicht gefallen.
Musikalisch dagegen...
War es beeindruckend? Natürlich, das ist mitreißend. Es ist auch ein herrlich oberflächliches und kitschiges und pathetisches Stück, was diese beiden jungen Komponisten Tim Rice und Andrew Lloyd Webber damals 1971 so als Protestmusical auch mitgeschrieben haben. Und das wird mit großer musikalischer Kraft aufgeführt unter der musikalischen Leitung von Cohen Schultz. Aber man muss vor allen Dingen die Sänger hervorheben. John Arthur Green als Jesus, wenn der seine Gethsemane-Nummer singt, das war wirklich überwältigend. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Das ist ganz, ganz großer musikalischer Moment. Demgegenüber der Judas Iskariot, gesungen von Sacha DiCapri, wirklich mit so einem Rocker-Belting. Das muss man auch gehört haben. Es ist eben auch musikalisch ein Konzert, ein Rockkonzert, was akustisch seine Probleme mit sich bringt. Manchmal kommen die Sänger kaum an, sind kaum sprachverständlich gegen diese überwältigende, laute Musik von Orchester und Rockband. Aber sie machen das fantastisch und es gab auch eine hinreißende Maria Magdalena, Eli Bal Arslan, die wunderschön einen mal ausnahmsweise stilleren Moment auch singen durfte.
Also ein Abend, den man vielleicht mit geschlossenen Augen eher erleben sollte.
Naja, auf den man sich, glaube ich, wirklich kritisch anschauen sollte, weil das vielleicht einfach so passiert ist, aber weil man sich schon überlegen muss, ob man 2025 solche Bilder tatsächlich einander gegenüberstellen muss.
André Mumot über das neue Jesus Christ Superstar-Spektakel der komischen Oper Berlin auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Danke.
Sehr gern.
Spätestens seit dem Antisemitismus-Skandal auf der Documenta 15 vor 3 Jahren wird kontrovers darüber diskutiert, wie mit Antisemitismus im Kulturbetrieb umgegangen werden soll. Die ehemalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth geriet damals stark in die Kritik. Jetzt will ihr Nachfolger Wolfram Weimer Tatsachen schaffen.
Der konservative Weimer geht nun in die Offensive. Er sieht eine wachsende Judenfeindlichkeit im Land und will präventiv gegensteuern.
Der Plan ist, bei allen Institutionen auffordern, dass sie Antisemitismus keinen Raum lassen. Und jetzt im Fall der Bundesregierung, die ja viele Institutionen auch finanziell unterstützt, Förderrichtlinien erlassen, die klar machen, dass wir nicht mit staatlichem Geld Antisemitismus finanzieren können.
Auch Friedrich Merz hat zu Beginn der Woche bei der Wiedereröffnung der Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße das Versprechen abgegeben, mehr gegen Antisemitismus tun zu wollen. Der Kanzler betonte, es sei für ihn beschämend, dass jüdisches Leben oftmals nur unter massivem Polizeischutz möglich sei.
Ich sage deshalb von dieser Stelle aus, jeder Form des alten und des neuen Antisemitismus in Deutschland namens der gesamten Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland den Kampf an. Wir werden Antisemitismus auch nicht dulden im Gewand der vermeintlichen Freiheit, der Kunst, der Kultur und der Wissenschaft.
Zu lange haben wir die Augen verschlossen, dass von den Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ein beachtlicher Teil in Herkunftsländern sozialisiert wurde, in denen Antisemitismus geradezu Staatsdoktrin ist, Israel-Hass schon Kindern vermittelt wird, meint Merz. Gegenüber dem Nachrichtenportal Politico bekräftigt sein Kulturstaatsminister nun, eine Ausladung wie die des künftigen Chefs der Münchner Philharmoniker Lahav Chani beim Kulturfestival im belgischen Gent dürfe man niemals akzeptieren.
Wenn Jüdinnen und Juden auf Bühnen angefeindet werden, häufig ihnen die Bühnen verwehrt werden, sie weniger Aufträge kriegen. Wenn sie gebucht werden, kriegen sie Anfeindungen, kriegen sie Probleme. Wir haben das beim Eurovision Song Contest auf der Riesenbühne erlebt, was die Sängerin dort durchmachen musste. Und jetzt mit diesem Fall des Orchesters, und das ist natürlich krass. Da darf ein Dirigent und sein Orchester nicht spielen, weil er Jude ist. Und dagegen muss die Gesellschaft aufstehen, und das tut sie aber zum Glück auch.
Wolfram Weimer macht also einen neuen Anlauf, berichtet Frank Kappelan. Weimer will Kulturschaffenden die öffentliche Förderung streichen, wenn die Gelder in Zusammenhang mit antisemitischen Aussagen verwendet werden. Aber ist das die Lösung für die jahrelangen Debatten? Ich freue mich, dass Sabra Nur Schema am Abend Zeit für uns hatte. Sie ist Politologin, Publizistin und Antirassismus-Trainerin, arbeitet mit ihrem Mann Meron Mendel für die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Guten Abend, Frau Schema.
Guten Abend.
Es ist ja noch nicht lange her, dass Berlins ehemaliger Kultursenator Joe Cialo mit einem ähnlichen Vorschlag gescheitert ist. Bei ihm ging es um ein Antisemitismusbekenntnis, wenn staatliche Gelder fließen. Grundlage dafür sollte die Antisemitismusdefinition der IHRA sein, der International Holocaust Remembrance Alliance. Der Vorschlag wurde in Berlin wegen juristischer Bedenken verworfen. Wolfram Weimer will nun präventiv die Bundesförderrichtlinien ändern, um Antisemitismus in der Kultur zu verhindern. Wie genau, das ist noch gar nicht ausformuliert. Für wie sinnvoll halten Sie seinen Vorstoß?
Vermutlich gut gemeint, gute Absicht. Aber was die Praxis betrifft, realitätsfern. Insofern sehe ich diesen Vorstoß vor allem als ein symbolpolitisches Manöver. Denn wie Sie es eben auch gerade gesagt haben, juristische Bedenken wird es wahrscheinlich schnell wiedergeben, dass diese Art der Gesinnungsprüfung, sage ich jetzt mal, überhaupt auch gar nicht eine ist, die zulässig ist, gerade auch im Kunst- und Kulturbereich. Und das andere ist, das haben Sie auch gerade schon erwähnt, auf welcher Grundlage man dann eben Antisemitismus dann erkennen soll. Und wenn es da die IHRA-Definition ist, na gut, dann wissen diejenigen, die diese Debatte verfolgen, dass wir hier auch einen großen Streit allein darüber haben, ob die IHRA-Definition denn die richtige ist. Demgegenüber ist eine andere dann geschrieben worden, die JDA, die Jerusalemer Deklaration von Antisemitismus. Und in beiden, und das muss man ja auch sagen, dass das insgesamt auch der Hintergrund ist, dieses ganzen Streites, der Klausel und auch bei der Documenta 15, die auch schon erwähnt worden ist, es geht immer wieder um israelbezogenen Antisemitismus und Kritik an Israel, wie sich das eben definieren lässt, ob es rote, klare Linien gibt. Und jeder Versuch scheitert und sozusagen hier eine Klausel sich zu überlegen, zu versuchen, es irgendwie doch schwarz auf weiß niederzuschreiben, es kann nur scheitern.
Gelder streichen wirkt wie eine reflexhafte Reaktion der Politik. Hilft das der gesellschaftlichen Debatte? Vielleicht sind die einzelnen Kulturinstitutionen ja schon weiter in der differenzierten Abgrenzung von Israel-Kritik und Antisemitismus. Denn darum geht es ja oft, insbesondere nach dem 7. Oktober 2023, dem Überfall der Hamas auf Israel und ja, den Folgen des heutigen Gazakriegs. Also sind die Institutionen möglicherweise selbst schon weiter?
Das kann man pauschal schwierig beantworten. Wir haben eine sehr vielfältige Kulturlandschaft, Kulturpolitik ist in einigen Hinsichten Ländersache. Als jemand, die in den letzten zwei Jahren, insbesondere nach dem Oktober, viel beratend auch tätig gewesen ist mit Kunst- und Kulturinstituten in dem Bereich im Antisemitismus, dass da vor allem diese Debatte, ne, dieser Generalverdacht insgesamt, der ja doch entstanden ist, Antisemitismus im Kulturbetrieb, dass der dazu geführt hat, dass viele, viele Gespräche und Sensibilisierungsmaßnahmen und auch Überlegungen eben daran gestellt worden sind, um zu gucken, wie können wir es besser besser machen. Mich irritiert auch der Zeitpunkt, diese Klausel jetzt nochmal ins Gespräch zu bringen. Denn der Anlass, so habe ich das verstanden, ist die Ausladung von Lahav Shani von einem belgischen Festival. Und in Deutschland wurde ja mit ganz klarer Kritik reagiert, auch seitens Kunst- und Kultureinrichtungen. In Essen wurde er eingeladen, mit großem Applaus begrüßt und auch schon in Berlin im Musikfestival zu hören und zu sehen. Insofern verstehe ich nicht, woher diese Motivation genau kommt, zu sagen, hier in Deutschland in der Kunst- und Kulturbetrieb läuft es wieder ganz schräg. Das Problem kennen wir, aber das war Belgien, das, was jetzt gerade passiert ist.
Da wird eben doch vieles vermischt. Wolfram Weimer betont den zunehmenden Antisemitismus in der Kulturszene und sagte, Juden würden für Kulturveranstaltungen weniger gebucht und auf Bühnen oft angefeindet. Zitat, es ist jede Ausstellung an jedem Ort in Deutschland, jedes Konzert. Anders nimmt Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, diese Situation wahr. Er hielt heute in unserem Programm dagegen.
Ich habe Sorge, wenn ich das höre, dass möglicherweise ein größerer Konflikt geschürt wird, als wir ihn im Moment haben. Ich habe auch Angst, dass Otto Normalverbraucher, sage ich mal, der nicht so genau absehen kann, was in der Kultur eigentlich passiert, jetzt hört, Kulturszene und Antisemitismus, ganz schlimm. Es finden jeden Tag Hunderte und Tausende von Kulturveranstaltungen in Deutschland statt. Ja, es gibt immer wieder mal einzelne Veranstaltungen, wo problematische Dinge passieren. Auf die ist aber auch sofort wachsam reagiert worden.
Frau Tschema, zunehmender Antisemitismus in der Kultur. Man kriegt ja den Eindruck, das ist was Gefühltes.
Wir haben am Anfang die Documenta erwähnt und es gibt unglaublich viele Skandale, die wir erlebt haben. Es ging unter anderem auch um die Berlinale und so weiter und so fort. Zu sagen, Antisemitismus ist kein Problem im Kunst- und Kulturbetrieb, wäre genauso falsch, wie wenn wir sagen würden, wir haben kein Problem mit Antisemitismus in der Gesamtgesellschaft. Es äußert sich tatsächlich in allen verschiedenen Bereichen. Das muss man ganz klar sagen. Es klein zu reden wäre auch falsch. Und daher geht es vielmehr darum, zu überlegen, wie können wir diese Logik des Generalverdachts, wie können wir dieser eigentlich widerstehen und vielmehr fördern, dass Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit eben auch realisiert wird und dass wir Kunst- und Kulturorte eben als Orte verstehen, wo Aushandlungsprozesse eben stattfinden, wo wir auch neue Grenzen diskutieren. Und ich habe das auch vorhin schon gesagt, der Knackpunkt ist immer wieder, das ist das Thema auch im Kunst- und Kulturkontext, die Kritik an Israel und Antisemitismus. Und das gilt es natürlich mit Anbetracht der aktuellen Situation in Israel-Palästina zu sagen, wir müssen darüber sprechen. Verbote werden überhaupt nicht weiterhelfen.
Das hat zur Einordnung Oliver Rehse im weiteren Verlauf des Gesprächs bei uns auch in diese Richtung gehend dann differenziert nachzuhören in der DLF-Audiothek. Wie könnte denn, Frau Tschema, ein Konsens bei diesem Thema jetzt aussehen?
Zum einen denke ich, dass diese Klausel sehr schnell wieder verworfen werden muss, weil es juristisch vermutlich wieder Kritik geben wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir Antisemitismus als Gesamtgesellschaft selbstverständlich nicht kleinreden, ernst nehmen. Vielleicht kann man hier sich anschauen, was die Bildungs- und Familienministerin Karin Prien entschieden hat. Sie hat sich nämlich gegen so eine Klausel entschieden, um eben nicht die Freiheit einzuschränken im Bildungsbereich und im Einzelfall zu prüfen, ob es irgendwie zu Antisemitismus oder anderen Formen von Abwertung gekommen ist. Und hier würde ich Herrn Weimer unbedingt empfehlen, der ja selbst auch Empfehlungen über das Gendern an andere sozusagen weitergegeben hat, vielleicht sich hier anzuschauen, wie andere Ministerien das gerade handhaben und einen Weg zu wählen, der vielmehr fördert, dass Austauschprozesse stattfinden, dass Diskussionen stattfinden und wir aus dieser Boykottlogik eben einen Weg finden.
Sabah Nur Tschema über den Vorstoß des Kulturstaatsministers, die staatlichen Förderrichtlinien zu schärfen, um Antisemitismus in der Kultur keinen Raum zu geben. Danke Ihnen, Frau Tschema, fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Einen schönen Abend noch.
Die staatliche Filmdokumentation der DDR war eine sehr ungewöhnliche Einrichtung, eine Art Bad Bank des Sozialismus, kann man sagen. Dort wurden Filme gedreht, die nach ihrer Fertigstellung sofort ins Archiv gewandert sind, um in künftigen, besseren Zeiten von den Schwierigkeiten des Lebens in der DDR zu erzählen. Was im DEFA-Dokumentarfilm nicht gezeigt werden durfte, das konnte die staatliche Filmdokumentation in gut 300 Arbeiten festhalten. Seit letztem Jahr sind diese Filmdokumente im digitalen Lesesaal des Bundesarchivs frei zugänglich und damit auch Stoff für kuratorische Programme. Was in diesem Material steckt, ist zum Beispiel an diesem Samstag beim Leipziger Gegenkino-Festival zu sehen. Unser Filmkritiker Matthias Dell hat sich die Auswahl schon mal angeschaut.
Ich freue mich, dass wir heute doch nur einmal zusammengekommen sind.
Hilde Benjamin, geboren 1902, gestorben 1989 und die Rote Hilde genannt, war als Justizministerin in der DDR-Anfangszeit gefürchtet wegen ihrer harten Urteile. Ihr Leben wurde in den 1970er Jahren von der staatlichen Filmdokumentation der DDR, kurz SFD, festgehalten. Auch bei der Gartenarbeit in Brieselang mit Anweisungen für Sohn und Enkel.
Und dann müssen wir noch sehen, wie wir hier um die Quitte ordnen kriegen. Das müsste da auch noch raus, ja? Damit die Quitte frei wird.
Omi, ja? Willst du das da hinten dann auch wegtragen?
Komm mal her, Mone, ja, das kannst du am besten wegtragen.
Dass diese Aufnahmen heute zugänglich sind, verdankt sich auch der Forschungsarbeit von Anne Barnert. Die Filmwissenschaftlerin hat den Bestand seit 2009 gesichtet, damals noch analog.
Das wurde mir dann in großen Rollen in Sichtungsräume gebracht am Fährberliner Platz in Berlin. Im alten Bundesarchiv, Filmarchiv. Und ich konnte das nur einmal sehen, habe dann hektisch mitgeschrieben immer und versucht, möglichst viel zu erfassen.
2015 legte Barnert dann das Standardwerk vor zur staatlichen Filmdokumentation. Einer eigenwilligen Einrichtung, die 1970 ins Leben gerufen wurde, in einer hoffnungsvollen, offeneren Phase der DDR-Geschichte.
Dem vorausging ein jahrelanger Prozess, in dem immer wieder gesagt wurde, wir produzieren mit der Zensur des DDR-Films systematische Lücken. Bestimmte Themen dürfen ja prinzipiell nicht auftauchen.
Das bedeutete aber auch, dass man aus dieser Zeit in Zukunft keine Bewegtbilder haben würde von der eigenen Geschichte.
Und dann hat man sich entschlossen, auf Vorrat für später, wenn diese Themen nicht mehr so heikel sein würden, diese Bilder schon einmal zu produzieren, aber wegzuschließen als Sperrfilme. In der Annahme, dass es irgendwann mal eine Zeit geben würde, wo das dann keine heiklen Themen mehr sein würden.
Dann wären wir bei heute.
Seit letztem Jahr liegt der Filmstock im online zugänglichen Lesesaal des Bundesarchivs digitalisiert vor.
Aber man ist dann ja erstmal da ziemlich verloren, wenn man es mit so einem Bestand zu tun hat, dort auch sehr wenig Informationen außer technischen Angaben findet und auch die Titel oft nicht besonders viel erzählen.
Sagt Tobias Hering, der für das eigensinnige Leipziger Gegenkinofestival einen Abend mit SFD-Filmdokumenten kuratiert hat.
Wurde dieser Begriff Filmdokument tatsächlich sehr dezidiert ins Spiel gebracht. Und es ging also nicht darum, fertige Filme zu produzieren. Und ästhetische Kriterien scheinen keine sehr große Rolle gespielt zu haben. Es gibt auch sehr wenig Schnitte. Auch die Fehler, sag ich mal, oder die Versprecher, Tonausfälle, auch Kameraschwenks, in denen plötzlich das Filmteam sichtbar wird. Oft ist es noch drin, was im Nachhinein natürlich sehr interessant ist, weil es was über die Arbeitssituation erzählt.
In Leipzig präsentiert Hering gemeinsam mit Kuratorenkollegin Bojana Gakovic und Anne Barnert ein Programm zum Thema feministische Archive, einem Schwerpunkt des Gegenkinofestivals in diesem Jahr.
Auf den ersten Blick ist da der sehr ernüchternde Befund, dass sehr überwiegender Teil der Porträtierten, es gibt ja sehr viele Personenporträts, Männer sind, dass auch in den anderen Dokumenten überwiegend Männer sprechen.
Gegen die sich Frauen aber durchaus wehren, wie in dem Filmdokument zu einem Thema, das in Großstädten heute wieder aktuell ist, Wohnungsnot. Anfang der 1980er Jahre in Ost-Berlin wird durch illegalen Bezug von leerstehenden kaputten Altbauten zur Selbsthilfe gegriffen, statt jahrelang auf die staatliche Zuweisung zu warten.
Na gut, wir haben eine Gesprächsrunde organisiert, wie sie sich in diesem Hause sonst nicht zusammenfindet, weil es sehr unterschiedliche Meinungen zu den Problemen gibt. Können Sie uns ganz kurz mal sagen, welche Meinung Sie persönlich dazu haben, wenn jemand illegal eine Wohnung bezieht?
Der SFD-Mann befragt den knorrigen Hausbuchführer Herrn Loth.
Ich habe gegen Illegale und Schwarzmieter bin ich ganz hart dagegen, weil ich mit dem Rat eine Aussprache geführt habe, dass sowas nicht geben darf und wir dagegen sind.
Und lässt die beiden jungen Mütter zu Wort kommen, die wie bockige Teenager mit verschränkten Armen auf der Couch ihrer Wohnung sitzen.
Derjenige, der das Hausbuch hat, der hat überhaupt nicht dazu zu sagen. Also ich möchte sagen, dass der Herr Loth absolut sich in unsere Lage nicht reinsetzen kann.
Und ich meine, Birgit war schwanger und ich war schwanger und wir wussten wieder nicht wohin. Und das ist ja nun mal so, dass man, wenn man einen Wohnungsantrag stellt, 6 bis 8 Jahre warten muss. So viel Zeit hat man in dem Moment nicht.
Archivmaterial der staatlichen Filmdokumentation der DDR jetzt zu finden im digitalen Lesesaal des Bundesarchivs und morgen Abend beim Gegenkino-Festival in Leipzig. Da ist Matthias Dell für uns und da stehen vor allem die Frauen der DDR-Archivfilme im Mittelpunkt. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Der Dramatiker John von Düffel war bis vor 2 Jahren Dramaturg am Deutschen Theater Berlin und mit der aktuellen Spielzeit startet er neu durch als Intendant des ETA Hoffmann Theaters in Bamberg.
Ja, es geht natürlich vor allen Dingen um die Möglichkeit, Dinge zu gestalten. Und ich hätte jetzt auch so weitermachen können als freier Dramaturg, Autor und kann wirklich als einer der wenigen vielleicht nicht klagen. Aber das Gefühl der Abhängigkeit und dass man sozusagen von Auftrag zu Auftrag lebt und auch manchmal denkt, Mensch, ihr müsstet doch mal und das wäre doch ein toller Stoff und diese Idee ist doch super. Und da muss man dann so von Haustür zu Haustür Klinken putzen gehen. Und da ist es doch schöner, wenn man mal sagt, ich traue mich das und entscheide das jetzt mal mit vollem Risiko und übernehme auch die Verantwortung.
John von Düffel im Deutschlandfunk Kultur, kurz vorm heutigen Spielzeitauftakt am ETA Hoffmann Theater in Bamberg. Mit Kafkas Erzählungen widmet sich der Regisseur Jasper Brandis dort dem Kosmos Franz Kafkas. Ausgangspunkt ist ein legendärer Brief, den Kafka an seinen Vater geschrieben hat. Und in dem geht es um sein eigenes Scheitern im Leben und in der Liebe, aber auch um die überlebensgroße Gegenfigur, diesen Vater.
Franz, na komm schon, Franz.
Moment,
komm jetzt.
Moment noch.
Franz,
Vater,
los.
Oh Gott, wir traten aus der Kabine hinaus vor die Leute. Ich hatte an der Hand ein kleines Gerippe, unsicher, bloßfüßig auf dem Planken. Aber Vater, in Angst vor dem Wasser, das Wasser.
Schwimm, Franz!
Hilfe!
Warum schwimmst du nicht?
Ich kann nicht!
Sei ein Mann, Franz! Sei ein Mann!
Ich will kriegen!
Sei ein Mann, Franz! Sei ein Mann!
Kafkas Erzählungen in der Regie von Jasper Brandis am ETA Hoffmann Theater in Bamberg. Christoph Leibold war für Fazit in der Premiere. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend aus Bamberg.
Kafkas schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, wie wird das an diesem Abend aufgefächert?
Naja, anhand des von Ihnen schon erwähnten Briefs an den Vater, dieser berühmte Brief ist der rote Faden, wo Kafka eben die Beziehung zum Vater ausleuchtet. Hermann Kafka hatte wohl eine sehr bürgerliche Vorstellung vom Leben und ein sehr klassisches Bild von Männlichkeit, vor allem den der Sohn einfach nicht entsprechen wollte und konnte. Und ja, woran sich dieses Verhältnis, das eigentlich ein Missverhältnis ist, zeigt, das fächert er auf, so in einfach Schlaglichtern auf das Leben und die Begebenheiten mit dem Vater, eben was wir gerade gehört haben, in der Schwimmschule. Und diese Szene, die ist ziemlich am Anfang und die setzt auch so etwas den Rahmen für die Inszenierung von Jasper Brandis, der mit John von Düffel als Hausregisseur gekommen ist, den Rahmen in zweierlei Hinsicht, so von der Spielart. Wir sehen ein Schauspielerquintett, am Anfang alle in so Herrenbadeanzügen, wie anno dazumals, die dann mal Franz und mal der Vater sind und, wie gehört, vor allem als Vater auch mal chorisch sprechen, was so diese väterliche Autorität, dieser Autorität Gewicht verleiht. Und zum anderen sehen wir eine Reihe von verwitterten Holzumkleidekabinen, die im Folgenden auch als Kulisse stehen bleiben und dann auch mal, kann man reinschauen, dann wäre das Zimmer zum Beispiel Franz Kafkas enge Studierstube.
Es geht also um die persönlichen, die familiären Kämpfe Kafkas, aber wie werden die mit seinen Werken in Verbindung gebracht?
Muss ich vielleicht kurz ausholen, weil eigentlich der literarische Heilige von Bamberg ist ja eigentlich E.T.A. Hoffmann, der da mal gelebt hat, darum heißt das Theater auch so. Aber diese Offenbach-Oper Hoffmanns Erzählungen wäre vielleicht zu naheliegend, zu einfallslos gewesen. Aber John von Düffel, der so der Ideengeber war für das Ganze, hat so dieses Bauprinzip von Hoffmanns Erzählungen auf Kafka übertragen lassen. Da wird ja Hoffmann mit den eigenen Figuren identifiziert und in seine Erzählungen als Protagonist hineingeschrieben. Und das Gleiche passiert hier auch mit Kafka. Also in dem Brief des Vaters eingewoben sind Kafkas Erzählungen, in denen dann so ja, die Ängste, die Beklemmungen des Autors in transformierter Form auftauchen. Ich nenne mal ein Beispiel, die Verwandlung, sehr bekannt, Gregor Samsa, der leidet ja auch wie Kafka unter diesen bürgerlichen, ökonomischen Ansprüchen der Familie, wird dann zum Käfer. Heute würde man sagen, wahrscheinlich ist eine Form von Regression. Und Jasper Brandes macht daraus, ja, der malt das aus, als wären das Kafkas Albträume, wo alles noch bedrohlicher und bizarrer ist als in seinem Leben. Mit vielen verschiedenen Mitteln, zum Beispiel Figurentheater, 5 Darsteller nehmen ein Laken, formen damit Arme, Füße, Köpfe und dann wird das sozusagen das verstörte Kind im Bett, das Angst vorm Vater hat. Es gibt auch Travestie, weil 2 Frauen kommen dazu, eine spielt dann den feisten Vater Samsa, so im Fettsuit. Das ist grotesk, das ist gruselig und ich finde, es fasst auch sehr gut zusammen, was wir so unter Kafkaesk verstehen.
In der Ankündigung heißt es, dass Kafka durch die veränderte Weltlage zu einem der wichtigsten Gegenwartsautoren jetzt wieder geworden ist. Wie wird das spürbar an diesem Abend?
Ja, erstmal denkt man irgendwie, die legen hier Kafka auf die Psycho-Couch und finden so in der Biografie den Schlüssel zum Werk. Aber es hat wirklich eine politische Dimension. Also Kafkas Vater, den kann man auch nehmen als Vertreter von seiner patriarchalen, autoritären Ordnung und ist ja eine Blaupause für das, was wir heute so gemeinhin alte weiße Männer nennen. Kafka schreibt mal einen Satz über Tyrannei, die Tyrannei des Vaters. Das ist eine Tyrannei, deren Recht nicht im Denken, sondern in der Person begründet liegt. Und ich meine, wer da jetzt nicht an Trump und Co. denken muss, also ich finde, das ist wirklich dann brennend aktuell und politisch. Also es geht hier nicht nur um das irgendwie das individuelle Leiden eines Autors, der lang verstorben ist, sondern im Prinzip ist es eine gesellschaftliche Krankheit, die wir, würde ich mal sagen, auch seit Kafkas Lebzeiten nicht ganz auskuriert haben und wo wir jetzt gerade wieder eigentlich recht heftige Rückfälle erleiden.
Der neue Intendant John von Düffel hat ja als Spielzeitmotto ausgegeben, viel zu erzählen. Und das korrespondiert mit dem Titel des heutigen Abends, Kafka erzählen. Ist es also ein deutliches Bekenntnis zum Erzähltheater in Bamberg?
Jein. Also ich habe kurz vorher mit John von Düffel nochmal geredet. Er sagt, klar, Geschichten, Inhalte stehen im Vordergrund, deshalb erzählen. Und die Form muss daraus entwickelt werden. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man immer zum klassischen Erzähltheater, zur Narration finden muss. Da können dann schon andere Formen sich auch anbieten. Wichtig ist ihm, glaube ich, zum einen zeitgenössisches Theater, Autorenförderung, da knüpft er an das, was Sibylle Brohl-Pape, seine Vorgängerin, hier sehr aufgebaut hat, sehr erfolgreich. Und Klassiker stehen dann zum Beispiel bei ihm oft auf dem Spielplan in modernen Überschreibungen. Thomas Manns, Felix Kohl zum Beispiel, von Paula Klee überschrieben wird, gezeigt werden. Ich glaube, also was ihm auch dann wichtig ist, wenn man so aus dem Historischen schöpft, trotzdem immer den Sprung in die Gegenwart hinzukriegen.
Christoph Leibold über Kafkas Erzählungen am ETA Hoffmann Theater in Bamberg. Die erste Premiere dieser Spielzeit unter dem neuen Intendanten John von Düffel. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 80 Jahre nach Ende der NS-Diktatur soll ein Schiedsgericht die Verfahren zur Rückgabe sogenannter Raubkunst beschleunigen. Dafür wurden jetzt 36 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter benannt, wie Kulturstaatsminister Weimar bekannt gab. Das Neue? Betroffene können sich einseitig an das Schiedsgericht wenden, ohne Einwilligung der Gegenseite. Und das Schiedsgericht kann auch entscheiden. Bisher gab es nur eine beratende Kommission. Georg Schwarte.
Jüdische Verbände sprechen von einem wichtigen Signal für Überlebende und ihre Familien. Unter Leitung des ehemaligen Verfassungsrichters Peter Müller und der Ex-Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Elisabeth Steiner sei damit der letzte Schritt für die neue Schiedsgerichtsbarkeit erfolgt, so der Kulturstaatsminister. Es geht um Kunstwerke, die Verfolgten in der Zeit des Nationalsozialismus geraubt wurden oder die sie unter Zwang verkauften und die nun zum Beispiel in deutschen Museen sind. Schätzungen gehen von ursprünglich bis zu 600.000 gestohlenen Kunstwerken in der Nazizeit aus.
Österreich, Gastgeberland des Eurovision Song Contests 2026, bedauert die Boykottankündigungen mehrerer europäischer Länder, sollte Israel am nächsten ESC teilnehmen. Kulturelle Boykotte seien dumm und sinnlos, erklärte der Staatssekretär für Auswärtige und europäische Angelegenheiten Sepp Schellhorn gegenüber der österreichischen Zeitung Kurier. Spanien, Irland, Slowenien, Island und die Niederlande hatten angekündigt, dass sie keinen Vertreter zum ESC im Mai nächsten Jahres nach Wien entsenden werden, sollte Israel zur Teilnahme zugelassen werden. Laut Kurier werde das österreichische Außenministerium einen Brief an seine europäischen Amtskollegen schicken, um vom Boykott abzuraten. Denn es handele sich in erster Linie um einen Wettbewerb zwischen Musikern und Künstlern, so Schellhorn. Und ihre Rolle mit der Politik eines Landes zu vermischen, sei äußerst problematisch. Nach der Trennung des Norddeutschen Rundfunks von der Journalistin Julia Ruß kritisiert der Deutsche Journalistenverband die Äußerungen führender Unionspolitiker dazu. Die Einmischung in Personalfragen gehe eindeutig zu weit, so DJV-Chefin Beuster. Unter anderem hatten Unionsfraktionschef Spahn und die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Bayern, Günther und Söder, von einem schlechten Signal gesprochen. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte ein Einfrieren des Rundfunkbeitrages gefordert. Aber auch Linken-Fraktionschefin Reichinek hatte die NDR-Entscheidung als hochproblematisch bezeichnet. Es sei falsch, politische oder wirtschaftliche Einflussnahme auf Medien zuzulassen. Der NDR hatte heute bekannt gegeben, dass die frühere Bild-Chefredakteurin Tanit Koch den Job von Julia Ruß beim Reportagemagazin Klar übernimmt.
Vor 4 Jahren wurde das Munch-Museum im schicken neuen Hafenquartier von Oslo eröffnet. Hier wird der Nachlass von Edvard Munch gepflegt, aber auf den 13 Stockwerken ist auch viel Platz für andere Kunst. Aktuell für den libanesisch-britischen Soundkünstler Lawrence Abu Hamdan. 2019 hat er den renommierten Turner Prize bekommen, mit anderen geteilt. In Oslo präsentiert er jetzt eine Arbeit mit dem Titel Sifsafa. Im Arabischen steht das für das Phänomen Wirbelwind. Aber es geht wohl auch um Windräder in den von Israel besetzten ehemals syrischen Golanhöhen. Wie Klänge politische Prozesse beeinflussen, hat Tobi Müller im Munch-Museum erlebt. Das klingt ja eigentlich ganz entspannt, Tobi. Der Wirbelwind, Sifsafa oder Windräder sind hier nicht zu hören. Was sieht man denn zu diesen Klängen?
Ja, Sifsafa, das sind 3 Arbeiten in einem großen Raum, alle auf Video. Direkt nach dem Eingang sieht und hört man eben den Saxophonisten Amr Mundar, der auf den Golanhöhen wohnt und vor seinem Haus spielt. Das heißt, wir sehen eine Projektion auf einem Bassinstrumentenverstärkung, die Abdeckung vor den Lautsprechern, die glitzert so silbern, wie oft bei diesen alten Dingern, und darauf flackert das Video. Da kommt auch der Klang, der Sound draus, wie Amr Mundar vor seinem Haus spielt. Für Abu Hamdan ist das ein Akt des Widerstands, denn das Haus des Saxophonisten steht nämlich 50 Metern entfernt von 31 Windturbinen oder eben Windrädern, die die israelische Regierung dort bauen möchte. Und diese sehen wir dann auf der großen Wand. Ah, da hören Sie schon.
Ja.
Können wir mal kurz reinhören, wie das dann wirklich klingt, wenn man die Kopfhörer aufstellt.
Also das sind Windräder, die übertönen quasi den Sound der Musik. Das ist wohl sehr laut. Wir haben das hier noch ein bisschen anders gepegelt im Studio. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, stehen diese Windräder ja noch gar nicht. Die sollen gebaut werden, oder?
So ist das, richtig. Und man hört sie auch nur, wenn man die Kopfhörer überstülpt, dann sind sie dann allerdings ohrenbetäubend laut. Sie sind in einem Videospiel zu sehen, der Künstler tatsächlich gebaut hat. Das kann man sich auch runterladen, wo man so durchgehen kann. Und dann sehen wir eigentlich zu, wie die Bewohner der Golanhöhen da durchgehen können, also sie als Ego-Shooter quasi und die Windräder abstellen können. Jetzt ist es aber so, dass diese Windräder noch gar nicht gebaut sind. Die israelische Armee hat gerade anderes zu tun im Moment, als diese Windräder da aufzustellen und auch durchzusetzen in diesem vermieteten Gebiet, haben sich was überlegt, nämlich Abu Hamdan ist mit seinem Soundtechniker nach Deutschland gereist, ins nordöstliche Baden-Württemberg, nach Geildorf. Dort stehen nämlich die höchsten Windräder Europas und sie sind eben auch zugänglich. Sie mussten dann den perfekten Zeitpunkt abwarten, bis der Wind etwa so stark war wie auf den Golanhöhen normalerweise und sich die Räder gedreht haben. Der Unterschied ist, in Geildorf sind die Räder rund 5 Kilometer von den nächsten Häusern entfernt. Auf den Golanhöhen sollen es dann nur noch 35 bis 50 Meter zu den Häusern sein. Wie wir hören, ist das ein Riesenunterschied. Damit versucht allerdings, sagt die israelische Regierung, sie ihre Klimaziele zu erreichen.
Wie positioniert sich denn der Künstler Lawrence Abu Hamdan damit politisch? Also ist er ein Windkraftgegner? Das wäre ja jetzt mal was Neues in der Kunstwelt.
Ja, gut, dass damit auf den Golanhöhen den verbliebenen Arabern das Leben zusätzlich schwer gemacht wird, das grundiert natürlich schon die Arbeit von Abu Hamdan. Gerade weil die Leute da schon lange auch eine öffentliche Kultur des Klanges leben. Sie rufen Dinge von Hügel zu Hügel. Hochzeiten werden durch fahrende Autos mit Lautsprechern angekündigt. Das hören wir auch, sehen wir im Videospiel. Wir sehen es auch auf 3 Screens, nochmal zur Linken, wo die Schallwellen grafisch dargestellt werden. Von tiefviolett bis ein bisschen hellerem Lila, wo wir die Auswirkungen sehen. Und eben Armbrandt, der das Saxophon spielt. So gesehen sagt die Arbeit, sind die Windräder auch eine klangliche Waffe. Sonic Warfare auf Englisch. Haben dann weiß aber, dass Windräder gerade für uns viele in Westeuropa natürlich etwas anderes bedeuten. Wenn wir sie von Weitem sehen, vom Zug aus, vom Flugzeug, denken viele von uns zumindest an Hoffnung auf die Zukunft, an saubere Energie. Haben dann kennt das aus der Kita seiner Tochter, die Windräder heißt tatsächlich, aber aus der Nähe sind Windräder etwas anderes, wie er mir in Oslo erklärt hat.
My daughter's nursery classroom, it was called Windmills, and it had a picture of a wind turbine. So it's this kind of benevolent image, no, of a kind of clean future. And I think from a sound perspective, they're a little bit more monstrous than that, you know. And I understand that they're necessary. What I don't understand is why these people have to pay the price for that, rather than, you know, the center of extraction and waste.
Ja, also wir sehen die Windräder als etwas Gutartiges an, erklärt hier der Künstler noch einmal. Aus akustischer Sicht sind sie seiner Meinung nach allerdings doch deutlich monströser. Er sagt weiter, ich verstehe, dass sie notwendig sind ökologisch. Was ich nicht verstehe, ist, warum diese Menschen in den Golanhöhen den Preis dafür zahlen müssen und nicht diejenigen, die im Zentrum der Ressourcenverschwendung tatsächlich wohnen und leben. Und das sind dann wohl eher wir.
Gibt es dann eigentlich auch einen Bezug zu norwegischen Debatten? Also erklärt sich, warum diese Arbeit ausgerechnet in Oslo zu sehen ist?
Ja, das ist dann eher so ein bisschen Konzeptkunst rundherum. Das hat natürlich die Kuratorin des Museums auch so gewollt. Aber Windräder sind in Norwegen, wie bei uns auch, aber ein noch größeres Thema. Viele von ihnen stehen im windigen Norden, da wo es nämlich noch indigene Sami gibt oder Samen auf Deutsch. Man kann also wirklich in kein Museum gehen, und ich war in vielen in diesen 2 Tagen, auf kein Musikfestival wie das Ultima Festival, ohne dass es irgendwann um die Aufarbeitung dessen geht, wie hart die Regierung mit dieser alten Minderheit eben den Samen umgegangen ist und noch umgeht. In Norwegen schwingt da also nochmal was ganz anderes mit. Was mir aber vor allem im Videospiel sehr gut gefallen hat, ist weniger diese durchaus vorhandene aktivistische Dimension, sondern wirklich die sinnliche Übersetzung in Klang und in Musik und eben auch die Möglichkeit der Teilhabe über das Spiel für alle. Also wir können uns das jetzt, Britta, nach der Sendung eigentlich downloaden und tatsächlich spielen auf dem Golan hören.
Tobi Müller über die Sif-Safa-Installation von Lawrence Abu Hamdan im Munch-Museum in Oslo. Danke.
Danke auch.
Zum Fazitteam gehört auch Tobias Wenzel, heute zuständig für die Kulturpresseschau.
Jimmy Kimmels Sendung ist keine reine Unterhaltung, sondern eine Kulturtechnik der Demokratie, schreibt Matthias Kalle in der Taz über den US-amerikanischen Late-Night-Talker. Dass er seiner Show beraubt wurde, ist mehr als ein medienpolitischer Zwischenfall. Es ist ein Desaster. Denn ohne die Ironie, ohne die satirische Selbstbefragung werden die Nächte lang und länger, bis am Ende alles von der Dunkelheit verschluckt wird. Die Aussetzung, vielleicht endgültige Absetzung der Sendung durch ABC, offensichtlich geschehen auf Druck von Donald Trump, dieses Beschneiden der Meinungsfreiheit, dieser mögliche Kipppunkt der Demokratie in Richtung Autokratie, ist großes Thema in den Feuilletons vom Samstag. Jimmy Kimmel wurde suspendiert, weil er seinen Job gemacht hat, schreibt sein deutscher Kollege Till Reiners im Tagesspiegel. Der offizielle Anlass? Kimmel hatte die Ermordung Charlie Kirks thematisiert, des politischen Aktivisten, der eine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus ablehnte und Schwangerschaftsabbrüche als schlimmer als den Holocaust bezeichnete. Dabei hatte Kimmel sich nur über das mangelnde Mitgefühl Donald Trumps lustig gemacht, weil der, von einem Journalisten um ein paar Worte der Kondolenz für Kirk gebeten, ganz schnell über die Trucks gesprochen hat, die zum Bau von Trumps Ballsaal angekommen seien. Trump verhöhnt Kirk, Kimmel zeigt es einfach nur, schreibt Reiners weiter im Tagesspiegel. Damit ist klar geworden, was Kimmel genau gesagt hat, ist nebensächlich. Er ist nicht für Trump, und wer nicht für Trump ist, ist gegen ihn und muss weg. So funktionieren autoritäre Regime.
Reiners deutet die Gefahr an, dass wir irgendwann ähnliche Verhältnisse in Deutschland bekommen könnten, nämlich durch die AfD, die die Öffentlich-Rechtlichen verachtet. Sie stellt sich als ihr Opfer dar, solange die Parteipositionen nicht übernommen werden. In der Süddeutschen schreibt Adrian Kreie, die Trump-Regierung sei mit Kimmel einen unliebsamen Komiker losgeworden und habe eine moralische Instanz zum Schweigen gebracht. Kreie geht einen Schritt weiter als seine Feuilleton-Kollegen, wenn er schreibt: Es geht der Regierung Trump nicht mehr darum, die Medien gleichzuschalten. Es geht darum, sie abzuschalten. Denn wenn sie verschwinden, lässt sich das Narrativ, das die KI-Agenten verbreiten, sehr viel besser kontrollieren. Als würde Axel Weidermann die These aufnehmen, titelt er im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen: Wie der Mensch sich selbst aus dem Internet vertrieb. Es geht um KI-Spam, der menschengemachte Veröffentlichungen regelrecht zuzuschütten droht. Die FAZ hat ein von der KI erzeugtes Bild abgedruckt. Jesus im Wasser, umschwärmt von Garnelen. Weidermann hat ChatGPT gefragt, wie ein Internet ohne Menschen aussehen könnte. Und die KI hat ihm geantwortet: Es gibt kein Feuilleton, keine Debatten, keine symbolische Kommunikation. Was? Kein Feuilleton mehr? Also auch keine Kulturpresseschau, in der man kluge Feuilletonisten wie Claudius Seidel zitieren kann? Der stellt in der Süddeutschen die These auf, Donald Trump setze das eigene Dummsein clever ein, um seine Macht zu erhalten. Unter anderem, indem er andere Staatschef nötigt, sich auf sein Kindergartenniveau herabzubegeben. Das lesen Sie bitte selbst im Detail nach. Hier nur noch ein Beleg Seidels dafür, dass Donald Trump wirklich dumm ist. Trump verkündete, er werde zu Wladimir Putin nach Russland fliegen. Offenbar wusste er nicht, dass Alaska zu den Vereinigten Staaten gehört.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut ins Wochenende.